stromaufwärts. Da zieht ein Schatten über den Geist, wie wenn des Mittags eine Wolke trübt der mächtigen Sonne Strahl. Emily Dickinson.
Lass mich das Messer sehen. Ich verstehe was von Metall, denn Bären kennen sich mit Eisen und Stahl aus. Ein Messer wie deins ist mir allerdings noch nie untergekommen. Deshalb würde ich es mir gern näher ansehen.
Will und der Bärenkönig standen in den warmen Strahlen der Abendsonne auf dem Vorderdeck des Flussdampfers. Das Schiff machte rasche Fahrt stromaufwärts, sie hatten genügend Kohlen an Bord, außer dem Proviant, den auch Will essen konnte, und der Junge begegnete Yordick Burnison jetzt zum zweiten Mal. Das erste hatten sie ja schon hinter sich. Will reichte Yordick das Messer mit dem Griff voran, und der Bär nahm es vorsichtig entgegen. Da seine Daumenkralle den vier Fingerkrallen gegenüberstand, konnte er genauso geschickt greifen wie ein Mensch. Er wandte die Klinge in der Tatze hin und her, hielt sie sich dicht vor die Augen und dann ins Licht und probierte die stählerne Schneide an einem Eisenstab aus.
»Mit dieser Schneide hast du durch meinen Helm geschnitten. Die andere kommt mir sehr merkwürdig vor. Ich weiß nicht, woraus sie besteht, wie sie geschmiedet wurde oder was sie kann, aber ich wüsste es gern. Wie bist du in den Besitz dieses Messers gekommen?«
Will berichtete ihm, was er erlebt hatte. Er ließ nur das aus, was allein ihn betraf, seine Mutter, den Mann, den er getötet hatte, und seinen Vater.
»Du hast darum gekämpft und zwei Finger verloren. Zeig mir deine Wunde.«
Will streckte ihm die Hand entgegen. Dank der Salbe seines Vaters heilten die Stümpfe gut, doch waren sie immer noch sehr empfindlich. Der Bär roch daran.
»Blutmoos und noch etwas, das ich nicht kenne. Wer hat dir das gegeben?«
»Ein Mann, der mir sagte, was ich mit dem Messer tun solle und dann starb. Er hatte eine Salbe und damit heilte die Wunde. Die Hexen versuchten es auch, aber ihr Zauber wirkte nicht.«
»Und was sollst du mit dem Messer tun?«
Burnison gab es ihm vorsichtig zurück. »In einem Krieg auf der Seite Lord Asriels kämpfen«, erwiderte Will. »Aber zuerst muss ich Lyra retten.«
»Dabei helfe ich dir«,
sagte der Bär, und Wills Herz machte einen Satz vor Freude. In den folgenden Tagen erfuhr Will, warum die Bären die Reise nach Zentralasien machten, das so weit von ihrer Heimat entfernt war. Seit jener Katastrophe, die die Welten aufgesprengt hatte, schmolz das Eis der Arktis und neue, seltsame Strömungen erfassten das Wasser. Da die Bären auf das Eis und die im kalten Meer lebenden Tiere angewiesen waren, wussten sie, dass sie, wenn sie blieben, bald verhungern würden. Als vernünftige Wesen hatten sie beschlossen, dass sie etwas unternehmen mussten. Sie würden dorthin ziehen, wo es noch ausreichend Schnee und Eis gab, zu jenen höchsten Bergen, jenem an den Himmel rührenden Gebirge, das eine halbe Welt entfernt lag, aber unerschütterlich und in alle Ewigkeit tief mit Schnee bedeckt war. Aus Bären des Meeres würden Bären der Berge werden. So lange, bis die Welt sich wieder beruhigt hatte. Ihr zieht also nicht in den Krieg?
Unsere alten Feinde sind zusammen mit den Seehunden und Walrossen verschwunden. Wenn wir neuen Feinden begegnen, wissen wir, was wir zu tun haben.
Ich dachte, es kommt ein großer Krieg, in dem alle kämpfen müssen. Auf welcher Seite würdet ihr stehen?
Auf der für die Bären vorteilhaftesten, auf welcher sonst? Doch respektiere ich auch einige von euch Menschen. Zum einen Ballonfahrer. Er ist tot. Dann die Hexe Serafina Pekala. Und drittens das Kind Lyra. Erstens würde ich tun, was den Bären nützt, zweitens, was dem Kind oder der Hexe nützt, oder meinen toten Kameraden ließ Gorsby recht. Deshalb helfe ich dir, Lyra, aus den Händen dieser schlimmen Frau namens Cowter zu retten.«
Er berichtete Will, wie er und einige seiner Untertanen zur Mündung des Flusses geschwommen waren, mit Gold das Schiff gemietet und die Besatzung angeheuert hatten und dann den sinkenden Wasserspiegel der Arktis insofern für sich ausgenutzt hatten, als sie auf dem umgekehrten Fluss so weit wie möglich landeinwärts fuhren und da der Fluss in den nördlichen Ausläufern eben jener Berge entsprang, zu denen sie unterwegs waren und in denen auch Lyra gefangen gehalten wurde, hatte sich bisher alles zu ihrem Vorteil entwickelt. So verging die Zeit. Am Tag döste Will an Deck und ruhte sich aus, um wieder zu Kräften zu kommen, denn er war vollkommen erschöpft. Er beobachtete, wie sich die Landschaft um ihn allmählich veränderte, wie die weite Steppe allmählich in niedrige, grasbewachsene Hügel und dann Berge mit hin und wieder einer Schlucht oder einem Wasserfall überging. Und immer noch fuhr das Schiff nach Süden. Der Junge unterhielt sich auch mit dem Kapitän und der Besatzung doch nur aus Höflichkeit. Umgang mit Fremden fiel ihm nicht so leicht wie Lyra. Er wusste nicht, was er sagen sollte, und die anderen interessierten sich nicht allzu sehr für ihn. Für sie bedeutete der Schiffsdienst nur Arbeit. Und wenn die vorbei war, würden sie verschwinden, ohne sich noch einmal umzudrehen. Außerdem mochten sie die Bären trotz ihres Goldes nicht. Will war Ausländer, und solange er für das, was er aß, bezahlte, konnte er tun und lassen, was er wollte. Der Junge hatte einen seltsamen Dämon, der auffallend dem Dämon einer Hexe ähnelte. Er war manchmal da und manchmal ließ er sich nirgends blicken. Aber gläubisch wie viele Matrosen ließen sie ihn deshalb nur zu gern in Ruhe. Auch Balthamos für seinen Teil verhielt sich ruhig. Manchmal, wenn der Kummer ihn überwältigte, verließ er das Schiff, flog zu den Wolken hinauf und suchte nach einer hellen Stelle oder einem bestimmten Geruch, einer Sternschnuppe oder einer Wolkenformation, die ihn an die gemeinsame Zeit mit Baruch erinnerte.